Ja, ich freue mich riesig über euch fünf, dass ihr ja in eurem jungen Alter eine Entscheidung für Jesus getroffen habt und das heute wirklich mit der Taufe nochmal bezeugen wollt vor uns allen. Ich freue mich riesig. Ich musste mich gleichzeitig daran erinnern, dass ich mich habe taufen lassen. Ich war knapp 18, ein paar Tage her. War auch ein aufregender Moment und ich hoffe, ihr seid auch aufgeregt, weil das muss so. Ja, aber das legt sich dann später. Ja, wir wollen zur Predigt kommen. Wir haben vor einiger Zeit im Römerbrief weitergemacht und vor einiger Zeit gab es dann die Predigt von Arthur, da ging es um das Verhalten gegenüber der Obrigkeit, Römer Kapitel 13. Und heute wollen wir weitermachen mit Römer Kapitel 13. Ah, da war er. Römer Kapitel 13 von Vers 8 bis Vers 14. Letztes Mal ging es über die Obrigkeit, heute geht es um Liebe und Wachsamkeit. Lass uns gemeinsam diesen Text lesen, das Römer Kapitel 13 von Vers 8 bis Vers 14. Jeder, der die Bibel dabei hat, schlagt die bitte mit auf oder lest hier vorne mit. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Seid niemandem irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Und dies tut, als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Soweit der Text. Ich möchte diesen Text in zwei Bereiche einteilen. Der erste Bereich wäre Liebe und Gesetz, Vers 8 bis Vers 10. Wie sieht das Verhältnis zwischen Liebe und Gesetz aus? Wir haben gelesen, wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Paulus stimmt hier ein Loblied auf die Liebe an, auf die Nächstenliebe. Diese schadet nicht. Sie tut dem Mitmenschen nichts Böses. Sie fördert vielmehr das Miteinander, ob im engeren oder auch im weiteren Kreis. Ohne diese Liebe ist ein Zusammenleben für alle Seiten nicht möglich. Ohne diese Liebe ist ein gutes Miteinander nicht möglich. Nicht in der Gemeinde, nicht in der Schule, nicht auf der Arbeit, nicht in Deutschland oder weltweit. Es geht nicht. Diese Liebe ist nicht nur eine positive Grundeinstellung gegenüber dem Nächsten, es ist nicht einfach nur eine schöne Gesinnung, nein, diese Liebe ist eine tätige Liebe. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Wir sind es also unseren Mitmenschen schuldig, ihnen in Liebe zu begegnen. Es ist sozusagen unsere Christenpflicht. Diese Pflicht ist jedoch alles andere als gesetzlich. Liebe kann nicht geboten werden. Liebe kann nicht erzwungen werden. Das funktioniert nicht. Sie ist da und wirkt sich dementsprechend aus. Oder sie ist nicht da, die Liebe, mit allen bekannten Konsequenzen, wenn keine Liebe vorhanden ist. Wenn wir heute einen Blick in die Medien werfen, so sehen wir viel mehr Taten des Hasses als der Liebe, oder? Die Liebe, von der Paulus hier spricht, diese tätige Liebe, die bezeichnet Paulus als Erfüllung des Gesetzes. Und er zitiert 4 von 10 Geboten. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und dann sagt er, und wenn es ein anderes Gebot gibt, und dann fasst er alle Gebote zusammen, in dem einen, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Auffällig ist, dass er nur Gebote aufzählt, die sich mit dem Verhältnis des Menschen untereinander beschäftigen. Die ersten Gebote von diesen 10, die wir kennen, handeln eher vom Verhältnis Mensch zu Gott. Jesus wurde eines Tages von den Pharisäern gefragt, das lesen wir in Matthäus 22, welches Gebot ist das größte von den Gesetzen? Ich denke, viele kennen die Antwort. Jesus antwortet mit einem Doppelgebot. Gott zu lieben und den Menschen und den Nächsten. Das ist der Kern der Schrift. In den vorherigen Kapiteln des Römerbriefes spricht Paulus mehrfach vom Verhältnis Mensch zu Gott, über das Verhalten der Obrigkeit gegenüber und auch über das Verhalten allen Menschen gegenüber, in Römer 12. Das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen wird nicht durch die Gebote, nicht durch den Gehorsam gegenüber dem Gesetz bestimmt. Gerecht vor Gott wird der Mensch nicht durch Werke, sondern allein durch Glauben. Das hat Heinz heute auch schon erwähnt. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Römer 1, Römer 3, da wird davon gelesen. Ist durch den Glauben die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen, kann und wird die Liebe weiterwirken, auch und gerade im Verhältnis zu unseren Nächsten, zu unseren Mitmenschen. Liebe und Gesetz sind somit ein Paar, weil sie in der Nächstenliebe das gleiche Interesse haben. Und doch sind Liebe und Gesetz unterschiedlich, weil das Gesetz die Liebe niemals ersetzen kann. Die Liebe aber das Gesetz niemals ersetzen will. Im ersten Abschnitt spricht Paulus von der Nächstenliebe. Was aber im christlichen Glauben nicht fehlen darf, ist die Hoffnung. Und über diese Hoffnung, da soll es nun weitergehen. Wenn wir an die Zukunft denken, haben wir oft so ein Bild der Abenddämmerung vor Augen. Ein Tag geht zu Ende, es wird langsam dunkel, der Himmel färbt sich, am Horizont sehen wir plötzlich dunkle Wolken ziehen auf. Und so langsam verschwindet das Licht und es wird dunkel. Es ist Nacht. Wenn wir an die Zukunft denken, sprechen wir oft von drohenden Krisen, Katastrophen und Kriegen. Wir haben Angst vor der Zukunft, Angst vor einer Wirtschaftskrise, Angst gegebenenfalls vor einer Klimakatastrophe, vor Islamismus, vor Terror, vor Krieg. Ja, vielleicht auch vor einer Christenverfolgung. Angst vor dem drohenden Untergang. Der Gedanke kann schnell aufkommen, wir alle sitzen in einem Boot und dieses Boot, das hat ein Riesenloch. Und das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, wann wir alle gemeinsam untergehen. Ganz anders ist das Bild, das die Bibel von der Zukunft malt. Dort lesen wir, davon, dass die Nacht schon längst begonnen hat. Die Abenddämmerung, die ist schon lange vorbei. Die Abenddämmerung war, als die ersten Menschen, Adam und Eva, gesündigt haben. Ab da fing es an, dunkel zu werden. Als sie sich von Gott lösten und aus dem Licht der Gegenwart Gottes in ihr eigenes Leben flohen. Seitdem wurde es immer dunkler in dieser Welt. Der Prophet Jesaja schreibt in Jesaja 60, Vers 2, beschreibt den Zustand der Welt mit folgenden Worten. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Dämmerung war bereits, ist Vergangenheit. Nacht ist jetzt. Wie schön, dass wir wissen, was nach der Nacht kommt. Was ist es? Der Morgen, richtig? Der Morgen kommt. Wir Christen warten nicht auf die Nacht, sondern wir warten auf den Morgen. Wir warten nicht auf eine dunkle Zukunft, sondern wir warten auf eine herrliche Ankunft. Wir warten auf die Ankunft unseres geliebten Herrn Jesus Christus. Wenn er kommt, dann wird es Tag in dieser Welt. So schön wie die Abenddämmerung auch aussieht, ich finde so einen Sonnenaufgang früh am Morgen um ein Vielfaches schöner. Ich liebe diesen Blick ins Morgenrot, wenn sich der Tag ankündigt. Und die Aussichten eines Christen sind der Blick ins Morgenrot. Wir leben im Anbruch eines neuen Tages. Christen sind Morgenmenschen. Christen sind Hoffnungsträger. In ihren Augen spiegelt sich das Morgenrot des großen Tages, der eines Tages kommen wird, wenn Jesus kommt. Jesus wird bald kommen. Und wenn er kommt, dann kommt er zuerst zu seiner Gemeinde. Er kommt zu allen, die ihn lieben, zu allen, die zu ihm gehören und seine Ankunft erwarten. Und Paulus beschreibt in 1. Thessalonicher 4, 17 die Ankunft von Herrn Jesus zu seiner Gemeinde als Entrückung und als Vereinigung mit dem Herrn. Da heißt es, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen, in der Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Was für eine Sensation, oder? Alle Kinder freuen sich auf diesen Zeitpunkt. Alle Kinder Gottes freuen sich. Dieser Tag ist die Erfüllung aller Erwartungen und Sehnsüchte. Es wird wahr, was Paulus sagt. Wir werden dann beim Herrn sein, und zwar für immer. Ich freue mich riesig drauf. Aber Jesus Christus wird noch ein zweites Mal wiederkommen. Das lesen wir in der Schrift. Beim ersten Mal holt er die Gemeinde ab. Da holt er seine Kinder ab, alle, die eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen haben, die an ihn glauben und sein Erlösungswerk angenommen haben. Die sind in einem Augenblick beim Herrn. Das geschieht mehr oder weniger im Verborgenen. Aber das zweite Mal kommt er dann mit Macht und Herrlichkeit. Er kommt dann nicht mehr als Retter, sondern er kommt dann als Richter. Und wir lesen in der Schrift, jeder, der zu der Zeit noch auf der Erde lebt, wird es auf jeden Fall mitbekommen. Und ich wünsche so sehr, dass du auf jeden Fall beim ersten Mal dabei bist. Wenn wir an die Zukunft denken, warten wir auf den Anbruch des großen Tages, dass Jesus wiederkommt. Und auf diesen Tag, da bereiten wir uns eigentlich vor, oder? So wie jeder neue Tag mit dem Aufstehen beginnt und dann wir uns anziehen und uns fertig machen, so ist auch der Anbruch des großen Tages Gottes. Auch in der Vorbereitung auf diesen Anbruch des Tages, dass Jesus wiederkommt, sind drei Tätigkeiten notwendig. Erstens aufstehen oder aufwachen, zweitens anziehen und drittens fertig machen. Wir müssen aufwachen, wir müssen aufstehen. Vers 11 heißt es, und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist und dass sie vom Schlaf erwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Paulus sagt, dass es Zeit ist, aufzustehen. Die Zeit aufzustehen ist nicht erst morgen oder übermorgen oder irgendwann mal, sondern jetzt. Hast du den Wecker schon gehört? Wach auf, steh auf. Die Zeitansage des aus Gottes Wort heißt aufstehen. Es ist höchste Zeit. Mit jedem Tag kommen wir dem großen Tag näher, an dem der Morgen anbricht und Jesus wiederkommt. Je dunkler die Nacht, je chaotischer und gottloser die Zeit, umso näher ist der Anbruch des neuen Tages. Und wie dunkel die Nacht im Moment ist, schalt den Fernsehen an, hör dir die Nachrichten an, schalt das Radio an und du wirst feststellen, in was für einer dunklen Zeit wir momentan sind. Je dunkler die Nacht, je chaotischer und gottloser die Zeit, umso näher ist der Anbruch des neuen Tages. Und hier geht es nicht nur um die Allgemeinheit, dass Jesus irgendwann mal wiederkommt. Nein, hier geht es auch darum, um dich und um mich persönlich, um unser eigenes Leben. Es gibt im Leben eines jeden Menschen ganz besondere Augenblicke, in denen der innere Wecker plötzlich klingelt und Gott mich wachrütteln will und Gott mich ansprechen will. Wenn das der Fall ist, dann ist die Zeit gekommen, dass ich mich vorbehaltlos zu Jesus bekehre. Dann gilt es, steh auf, suche Jesus, hör auf zu schlafen. Der Schlaf, von dem wir hier aufstehen sollen, ist der Zustand des ungläubigen Menschen, der nicht auf die Stimme Gottes hört, sondern sich gähnend und gelangweilt abwendet. Es ändert sich nichts in seinem Leben. Aber wisst ihr was? Diesen Schlaf gibt es aber auch bei gläubigen Menschen. Wir alle können müde werden und einschlafen. Unser geistliches Leben wirkt so manches Mal träge und verschlafen. Wir erkennen die Gefahren und Versuchungen, die auf uns warten, nicht mehr. Wir verschlafen die Zeit, die wir mit Jesus verbringen könnten. Wir sind da nicht mehr wach genug für die Aufgaben in unserem Leben. Wir sind da nicht mehr wach genug für die Aufgaben in der Gemeinde. Wenn morgens der Wecker klingelt, gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Ich denke, die kennt ihr alle. Welche Möglichkeiten gibt es zum Ersten, wenn der Wecker klingelt? Aufstehen? 10, 15 Minuten gehen immer noch, ne? Also Schlummer einstellen oder Wecker ausmachen. 10 Minuten stehe ich auf. Ich glaube, wir alle kennen das. Ich drehe mich um und schlafe noch eine Runde. Wenn ich mich nicht wecken lasse und sofort aufstehe, da passiert es ganz leicht, dass ich wieder einschlafe und am Ende vielleicht sogar verschlafe. Aufstehen ist die erste Tätigkeit, um sich an den Anbruch des neuen Tages vorzubereiten. Zweite Tätigkeit ist Anziehen. Es heißt, lass uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Oder zieht den Herrn Jesus Christus an. Ich denke, kaum einer von uns wird in einem Schlafanzug auf die Straße gehen. Es sei denn, dass er vielleicht gerade am Schlafwandeln ist. Das ist möglich. Vor dem Anziehen lege ich erst meinen Schlafanzug ab. Und dann ziehe ich die Kleidung an, richtig? Deshalb spricht Paulus zuerst vom Ablegen. Abgelegt werden sollen die Werke der Finsternis. Und Paulus zählt hier einige davon auf. Fressen und Saufen, Unzucht und Ausschweifung, Hader und Eifersucht. Es sind Dinge, die dem Bereich des geistlichen Nachtlebens zuzuordnen sind. Das natürliche Bedürfnis zu essen und zu trinken wurde zum Fressen und Saufen verkehrt. Die Sexualität als Gabe Gottes wurde in Wollust und Unzucht verwandelt. Das gesunde Selbstvertrauen, das jeder braucht, verwandelte sich in Überheblichkeit und Neid. Nach dem Ablegen des Nachthemdes soll ein neues Kleid, ein neuer Anzug angezogen werden. Und dieser neue Anzug ist Jesus Christus selbst. Er und sein ganzes Wesen. Ich muss in Jesus hineinschlüpfen und in ihm und mit ihm leben. Das heißt Glauben. In Galater 2, Vers 20 sagt Paulus, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Also aufwachen, aufstehen, anziehen und danach heißt es, sich fertig machen. Der gläubige Mensch, der vom Schlaf aufgestanden ist und Jesus wie ein neues Kleid angezogen hat, lebte in der Erwartung des kommenden Tages, in der Erwartung der Wiederkunft von Jesus Christus. Ich möchte in dieser Bereitschaft auf dieses große Ereignis leben. Du auch? Paulus verbindet diese Bereitschaft mit der Bereinigung meiner Verhältnisse und mit dem Dienst der Liebe. Er sagt, macht alles sauber, räumt alles auf, dass ihr keine mehr etwas schuldig seid, sondern nur, sagt er, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Das ist das Einzige, was wir dem anderen noch schuldig sein sollen. Wir können dieses Bereitsein vergleichen mit dem Leben einer jungen Frau in der Schwangerschaft. Das ganze Leben der werdenden Mutter wird am Ende von der Zukunft her, von der Erwartung des Kindes, auf das auf die Welt kommen soll, bestimmt. Die junge Frau freut sich auf ihr Kind, das sie erwartet. Sie liest Bücher, um sich auf die Zeit vor der Geburt und auch auf die Zeit nach der Geburt sich vorzubereiten. Selbstverständlich wird die junge Frau sich gesund ernähren. Sie wird freiwillig auf Nikotin und Alkohol verzichten. Der Kinderwagen wird gekauft, Babykleidung wird gekauft, ein Kinderzimmer wird eingerichtet. Es darf an nichts fehlen. Alles ist auf das große Ereignis der Geburt des Kindes vorbereitet. Und wenn es dann mal soweit ist, dann ist die Mutter auf jeden Fall fertig. Der Koffer für das Krankenhaus ist auch schon gepackt. Wisst ihr, was interessant ist? Alle Vorbereitungen und alle Einschränkungen geschehen nicht aus Zwang heraus, sondern das ist total selbstverständlich. Das ist doch logisch, oder? Ich muss mich doch vorbereiten. Alles wird aus Freude über das bevorstehende Ereignis und aus Liebe zu dem Kind, das kommen wird, vorbereitet. In der Erwartung der Ankunft des Herrn werde ich auch so leben, wie es ihm und der kommenden Zeit mit ihm entspricht. Ich werde ihn lieben und auch den anderen die Liebe nicht schuldig bleiben. Ohne diese Erwartung, dass Jesus bald wiederkommt, gleicht das Christentum einfach einer bürgerlichen Moral. Ohne diese Erwartung fehlt jegliche Spannung, fehlt jegliche Dynamik. Ja, ohne diese Erwartung besteht die Gefahr, dass die Gemeinde Jesu einschläft. Jeder geht einfach zu seiner Tagesordnung über. Aber mit dieser Erwartung, dass der Herr jederzeit kommen kann, will ich bereit sein. Ich will aufwachen. Ich will mich anziehen. Ich will mich fertig machen, weil ich möchte zu jeder Zeit einsatzbereit sein. Wenn Jesus kommt, möchte ich fertig sein. Die Frage, die sich nun hier stellt, ist: Sehen wir schon das Morgenrot? Siehst du das Morgenrot der kommenden Zeit? Christen warten nicht auf den Untergang der Welt. Sie gehen nicht der Nacht entgegen. Sie erwarten den Anbruch einer neuen Zeit, den Anbruch des Tages. Sie warten auf das Kommen des Herrn. Ich möchte zurufen. Und Jesus ruft uns heute auch zu. Steh auf. Zieh dich an. Mach dich fertig. Und dann sagt er in Offenbarung: Siehe, ich komme bald. Je dunkler die Nacht, umso näher der Tag. Und ich wünsche, dass jeden Morgen, wenn der Wecker klingelt, du nicht darüber nachdenkst, jetzt aufzustehen, Schlafanzug auszuziehen, sich anzuziehen, sondern dass du an das Wort Gottes denkst. Bin ich bereit, wenn Jesus kommt? Nimm die Frage mit, denk drüber nach. Amen.